Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Welche Freude, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, euch wieder im Programm Im Gespräch mit Correa begrüßen zu dürfen. Auch diesmal haben wir einen herausragenden Gast. Es ist der gewählte Präsident unserer geliebten argentinischen Republik. Willkommen, Alberto Fernández.
Danke.
Glückwunsch zu deinem glänzenden Wahltriumph.
Danke, Rafael. Es freut mich, dich zu sehen.
Danke, Alberto.
Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Deswegen ist es mir eine Freude, dich zu treffen.
Gewöhnlich wird in der Politik, besonders in der lateinamerikanischen Politik, bedauerlicherweise über kurzfristige Themen diskutiert. Die nächsten Wahlen, Haushaltspläne für das nächste Jahr. Ich möchte daher mit einer langfristigen Vision anfangen. Lateinamerika, das Amerika südlich des Rio Grande, bleibt seit fast zwei Jahrhunderten nach der Gründung der unabhängigen Republiken rückständig. Anfang des 20. Jahrhunderts war Argentinien eine große Hoffnung und befand sich auf dem Weg der Entwicklung. Es hatte ein ähnliches Pro-Kopf-Einkommen wie Australien, das heute zu den am meisten entwickelten Ländern der Welt zählt. Obwohl einige Argentinien für einen neulich industrialisierten Staat oder ein Schwellenland halten, wissen wir, dass es davon noch weit entfernt ist. Wie ist das passiert? Was stößt uns immer wieder zu?
Ich habe den Eindruck, dass es in Lateinamerika schon seit vielen Jahren einen Streit gibt zwischen einer Gesellschaft, die wachsen will, und einer Gesellschaft, die sich mit dem erzielten Status quo begnügt. Gewisse Patrizier, dominierende Teile der Gesellschaft, wünschen sich vor allem, dass sich nichts ändert, weil das ihnen zum Vorteil gereicht. Und das passiert vielerorts in vielen Ländern Lateinamerikas. In Argentinien haben diese Leute, wie ich es sage, einen Pickel bekommen. Das war der Peronismus. Der Peronismus war eine politische Bewegung, die dem vergessenen Teil der Gesellschaft Rechte gewährte. Aber an demselben Tag, als der Peronismus entstand, entstand auch der Antiperonismus, weil gewisse Leute darin eine Gefahr für ihre Vorteile und Privilegien sahen. Dieser Kampf dauert in Argentinien bis heute an, zwischen den Leuten, die ihre Privilegien bewahren wollen, und uns, die wir mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft wollen. Dem Rest des Kontinentes ist es nicht anders ergangen. Die Debatte bleibt exakt dieselbe. Man sieht das in Chile. Du weißt ja, ich habe viele chilenische Freunde und bewundere sehr die politische Führung in Chile. Aber in all diesen Jahren ist mir aufgefallen, dass selbst die fortschrittlichsten Führer von Chile mir sagten, dass sie das Problem der Gleichheit nicht lösen könnten. Dass die Einkommen in Chile in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von Menschen konzentriert seien. Und die Tatsache, dass 1% der Chilenen 30% aller Einkommen erhält, führte zu einem Zornesausbruch im Land. Dabei galt Chile in all diesen Jahren als Muster, dem zu folgen, wir ständig aufgefordert wurden. Wer aber all die Ungleichheit, die es in Wirklichkeit in Chile gab, sah, sagte, das chilenische Wunder ist nicht die chilenische Wirtschaft, das chilenische Wunder ist die Langmut der Chilenen. Das war das Wunder. Der Protest zeichnete sich schon zwei- oder dreimal ab. Zuerst, als Michelle Bachelet das Verkehrswesen ändern wollte, ein anderes Mal, als die Schüler protestierten und dann später die Studenten. Nun explodierte Chile wegen der Preiserhöhung für die U-Bahn. Dahinter steckte aber nicht die Preiserhöhung für die Metro, sondern die enorme Ungleichheit. Und das wiederholt sich auf dem ganzen Kontinent. Das passiert in Ecuador mit seinen Protesten. Indem man die Pläne umsetzt, welche lediglich die dominierenden Teile der Gesellschaft begünstigen, einige nennen das den Neoliberalismus, erzielt man letzten Endes nur, dass die Mehrheit der Bevölkerung benachteiligt wird, sodass die Völker eines Tages rebellieren. Lateinamerika ist mit diesem Dilemma konfrontiert. Im Laufe eines Jahrzehnts, das wir ein goldenes Jahrzehnt der lateinamerikanischen Fortschrittsbewegungen nennen, als du noch Präsident warst, zusammen mit Lula, mit Néstor und Cristina, sowie mit Bachelet in Chile, mit Pepe Mujica und Tabaré in Uruguay, mit Evo Morales und Chávez, Während dieser goldenen Epoche,
2002 bis 2014.
Genau, es ist praktisch ein Jahrzehnt, in dem sich die Situation der sozialen Gleichheit allerorts sehr deutlich verbessert hat, weil die Regierungen darauf hinarbeiteten. Lula, dessen Wählbarkeit die UNO anerkannte, schaffte es erstmals in der Geschichte Brasiliens, dass die Mittelschicht zur dominierenden Klasse wurde. Die Mittelschicht betrug mehr als 50% der Bevölkerung. Das war eine Errungenschaft von Lula. Das alles endete. Alles rutschte zurück. Evo vollbrachte meiner Ansicht nach die größte Revolution in Lateinamerika, weil er die wirtschaftliche Struktur Boliviens veränderte. Und das will man ihm nicht verzeihen. Weil er die Indigenen, den am meisten benachteiligten Teil der Bevölkerung in Bolivien, in die bolivianische Gesellschaft eingliederte, als er die wirtschaftliche Struktur änderte. Mit Evo Morales hatte Bolivien erstmals einen Bolivianer im Präsidentenamt, der wie ein Bolivianer aussah. Das will man ihm in Lateinamerika nicht verzeihen. Das ist der Streit, den wir seit so vielen Jahren haben. Das ist kein Streit oder, wie es viele darzustellen versuchen, kein Protest der Menschen, die möchten, dass sich der Staat in die Wirtschaft einmischt. Die Interventionisten, die Populisten, ich habe das mit den Populisten nie begriffen, das sind lauter Floskeln. Das ist das Dilemma einer Gesellschaft zwischen einer dominierenden Klasse und einer Klasse, die nicht mehr dominiert werden will. Eben das macht uns seit so vielen Jahren rückständig.
Ja, als man sich gegen den Wandel unter meiner Führung auflehnte, war ich autoritär. Ist etwa Lula autoritär? Ist etwa Evo Morales autoritär?
Du warst es auch nicht.
Nein, ich halte mich nicht für...
Du warst es nicht.
Ich mag vielleicht einen schwierigen Charakter haben.
Nun, das ist nicht so.
Jedenfalls sind wir ihre Klassenfeinde. Du hast recht.
Aber darüber hinaus... Ich will etwas sagen, unterbrich mich bitte nicht und nimm es mir nicht übel. Es geht in Wirklichkeit darum, dass dein Ecuador ein Ecuador war, wo die Wirtschaft mit viel Ordnung und Vernunft geführt wurde. Die Führung in Ecuador war nicht unsinnig. Wenn jemand sagt, diese populistischen Regime, ist Evo mit dem ständigen Haushaltsüberschuss seit seinem Machtantritt ein Populist?
Ja, mit weltweit besten makroökonomischen Kennzahlen. Da stellt sich eine andere Frage. Wie war Bolivien vor Evo?
Naja,
der Erfolg der Regierung von Evo ist spektakulär.
Spektakulär.
Dabei hat er keine abgeschlossene Schulbildung, er hat an keiner Uni studiert.
So ist es.
Das ist ja erstaunlich. Im Volk müsste er eine Unterstützung von 110% genießen.
Genau.
Und er hat 48% bekommen.
Exakt.
Was passiert mit uns?
Dafür gibt es zwei Ursachen. Es gibt einen dominierenden Teil der Gesellschaft und einen Teil, der über alles danach strebt, dem dominierenden Teil anzugehören und der dieses Ziel immer verfehlt. Die Mittelschicht will das sein, was man ihr nie zu sein erlaubt.
Dein Landsmann Rafael Thun bezeichnet das als Syndrom von Doña Florinda.
Genau.
Kaum hat sie etwas mehr ankommen als der Rest, bezeichnet sie alle anderen als Pöbel.
Genau, exakt.
Sie verwöhnt ihr Söhnchen Francisco.
Genau.
Maltretiert den armen Arbeiter Don Ramon. Und bietet sich bei den gnädigen Kapitalisten und Reichen an und stimmt für sie, für den Krawattenmann Don Fettwanst.
Ja, so ist es. Dieser Teil der Gesellschaft wünscht sich über alles, der dominierenden Schicht anzugehören, während die dominierende Schicht es nie zulassen wird.
Du formulierst das überraschend einleuchtend. Du hast eben gewisse Theorien beschrieben, die den Rückstand erklären und die zum Beispiel Forscher wie Alain Roquet anführen, den ich bewundere und in diesem Programm immer wieder zitiere. Von ihm stammt die beste Studie über unser Amerika, die ich kenne. Sie heißt Lateinamerika, eine Einführung in den extremen Westen. Dort zeigt er anschaulich, was unsere Eliten sind und macht sie weitgehend für den Rückstand verantwortlich, indem er sagt, dass ihnen kein Geist des Kapitalismus inwohnt. Sie opfern lieber die wirtschaftliche Rentabilität, um die vertikale Hierarchie der sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Absolut.
Mit anderen Worten, du bietest unseren Eliten an, dreimal so reich, aber dafür gleich zu sein, doch sie bevorzugen es, dreimal so arm, aber dafür gleicher zu sein als die anderen.
Da stimme ich dir zu. Ich hatte vor kurzem in Buenos Aires ein Treffen mit einem argentinischen Unternehmer. Es geht um ein multinationales Unternehmen aus Argentinien, das Firmen im Ausland hat. Ich fragte ihn also, wie es ihm unter der Regierung von Macri gehe. Er sagte, es gehe ihm sehr schlecht, er schreibe seit 2 Jahren rote Zahlen. Ich fragte ihn, wie es ihm unter Christine gegangen sei. Er sagte mir, nichts dergleichen. Unter Christine haben wir stets Gewinne gemacht. Für wen hast du gestimmt? Ihr errötete und antwortete, für Macri. Ich fragte ihn, was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht, sagte er mir. Ich sagte ihm, weißt du, was mit dir los ist? Du schämst dich, wie deine Arbeiter zu stimmen. In Wirklichkeit aber geht es dir gut, wenn eine Regierung will, dass sowohl du als auch deine Arbeiter Geld verdienen. Aber deine Angehörigkeit zu einer gewissen Klasse verbietet es dir, wie deine Arbeiter zu stimmen. Ihr Verstummte. Daher sollten wir uns über solche dominierenden Klassen Gedanken machen.
Du weißt Bescheid. Bedauerlicherweise haben solche Menschen nicht die Logik eines Unternehmers, sondern die Logik eines Machthabenden. Ich erzähle dir eine Anekdote, die für eine linke Regierung, wie die meine es war, fast eine Schande ist. Unter meiner Führung sind die Geschäftsgewinne schneller gewachsen als der Mindestlohn. Die Geschäftsgewinne verdreifachten sich und der Mindestlohn stieg auf das 2,8- oder 2,7-fache.
Kein Zweifel.
Trotzdem haben mich die Unternehmer nie unterstützt, weil sie eine Regierung bevorzugen, die sie dominieren können, wie es seit Jahrhunderten geschieht, und nicht eine Regierung, unter der es ihnen wirtschaftlich sehr gut geht, aber auf die sie keinen Einfluss haben.
Dabei verteidigen sie eine Regierung, die eine Krise aufbaut, wie es die aktuelle Regierung von Ecuador tut.
In gescheiterten Gesellschaften kann es keine erfolgreichen Firmen geben.
So ist es.
Unsere Unternehmer als Klasse müssen das lernen und begreifen. Kommen wir nun wieder auf Argentinien zurück. Argentinien ist ein echt erstaunliches Land. Ich mag es sehr und bewundere es. Aus Argentinien stammen viele lateinamerikanische Nobelpreisträger, Forscher, Schriftsteller, Friedensstifter und Talente in allen Bereichen, ob Wissenschaft, Kunst oder Sport, Lionel Messi, Maradona, sogar eine Königin, die Königin der Niederlande, Máxima.
Und der Papst,
die mit ihrem Charisma und ihrer Sympathie die Herzen der Niederländer gewonnen hat. Papst Franziskus.
Ja, Papst Franziskus.
Und wir sind immer noch rückständig.
Ja.
Was ist mit uns los? Diese Frage müssen wir uns als Gesellschaft stellen, nicht nur als politische Klasse.
Ich glaube, Rafael, das hat damit zu tun, was wir bereits besprochen haben. Es gibt ein sehr interessantes Buch, ich werde es dir schenken. Es heißt, was ist der Peronismus, und stammt von einem jungen Autor, der Alejandro Grimson heißt. Dort versucht er, den Peronismus zu erklären. Er hat die Idee geäußert, dass an dem Tag, als der Peronismus entstand, auch der Antiperonismus aufkeimte. Solange der Peronismus existieren wird, wird er stets eine Bedrohung für gewisse Teile der Gesellschaft sein, die sich immer verschanzen und ihre Privilegien schützen werden. Der Peronismus gewinnt, aber ein Drittel der Argentinier lehnt sich immer gegen den Peronismus auf. Wir haben das eben unter Macri gesehen. Wenn es eine Regierung gibt, die schlecht abgeschnitten hat,
er hat fast 40% bekommen.
Klar.
Und die Zahl ist desaströs.
Eine Katastrophe. Was steckt dahinter? Der Antiperonismus. Nichts anderes.
Sehr interessant.
Es gibt keine andere Erklärung dafür. Dabei stimmen für ihn Menschen, denen es schlecht geht, die an ihren Gehältern verloren haben, Rentner, deren Einkommen geschrumpft sind, Händler, die ihre Läden geschlossen haben, Kleinunternehmer, die nicht arbeiten können. Sie haben für Macri gestimmt, wegen der Begierde, einer Klasse anzugehören, in der man sie nicht akzeptiert.
Alain Rouquier bezeichnet das als Herrschaftspakt.
Klar.
Er wird einerseits von den Herrschenden und andererseits von den Dominierten akzeptiert.
So ist es.
Auf politischer Ebene bedeutet das, dass es leichter ist, eine politische Koalition zu schmieden, um den Status quo zu bewahren, als eine Koalition zu bilden, um ihn zu ändern.
So ist es.
Und wenn man diese für den Wandel bereite politische Koalition hat, stößt man auf einen brutalen Widerstand und die Leute sagen nach einigen Jahren, wir haben den Frieden verloren.
So ist es.
Als ob eine Befriedung einem Frieden gleich käme.
Genau.
Ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Die Leute werden es leid und unterstützen wieder den Status quo. Jeder Wandel ist hart, oder? Wir lateinamerikanischen Politiker werden immer aus dem Ausland dafür kritisiert, dass die Ungleichheit in Lateinamerika weltweit am größten ist, aber das ist ein sehr ernsthaftes politisches Problem.
Es ist sehr ernsthaft und hat das mit der sozialen Gestaltung zu tun. Deswegen ist es so mühevoll. Und ich frage mich, warum konnten wir nicht während dieses goldenen Jahrzehnts in Lateinamerika die Ungleichheit endgültig besiegen? Man könnte antworten, weil die Strukturen der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Gesellschaften nicht verändert wurden. Es ist wahr, dass Argentinien, Brasilien und Venezuela das nicht getan haben. Aber warum haben sie es nicht getan? Weil es sehr kompliziert ist. Weil es sehr kompliziert ist, dieser dominierenden Macht die Stirn zu bieten. Außerdem treibt diese Macht die Wirtschaft an. Es ist sehr schwer.
Das sind reale Machtfaktoren.
Genau.
Wahlen in Lateinamerika zu gewinnen, bedeutet nicht gleich, die Macht zu gewinnen.
Ich frage immer, warum konnten wir das in unseren Ländern nicht, wenn Evo es geschafft hat? Weil Evo nämlich nur eine Veränderung machte, welche die ganze wirtschaftliche Struktur änderte. Er verstaatlichte die Kohlenwasserstoffe. Damit veränderte sich Bolivien. Bei uns passierte das nicht. Auch nicht in Ecuador, nicht einmal in Venezuela. Ganz zu schweigen von Brasilien und Chile.
Man muss noch genau hinschauen, ob der Wandel in Bolivien unumkehrbar ist. Man braucht viel mehr Zeit, damit diese Änderungen wirklich nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Ich hoffe, dass man den Volkswillen respektiert, dass Evo Morales das Mandat wird ausüben können, das ihm die Bolivianer erteilt haben, und dass er alle seine Errungenschaften bestens institutionalisieren kann, die für Bolivien einen riesigen Wandel bedeuten und die den Lebensstandard der Bolivianer deutlich verbessert haben.
Beeindruckend. Kommen wir auf die Gegebenheiten in Argentinien zurück. Du hast gleich in der ersten Wahlrunde gewonnen. In Lateinamerika ist das äußerst schwer. Welche Faktoren haben dem Bündnis Front von allen diesen schönen Sieg ermöglicht?
Ich glaube, der wichtigste Faktor ist die Einigkeit der Volksbewegungen. Seit dem Jahr 2013 haben wir begonnen, uns zu spalten. Unsere Zerrissenheit verhalf Macri zum Sieg. Seinerzeit distanzierte ich mich von Cristina und kritisierte sehr scharf viele ihrer Aktivitäten. Wir trafen uns wieder, nachdem Cristina die Wahlen im Oktober 2017 verloren hatte. Ich sprach mit ihr und sagte ihr bei jener ersten Zusammenkunft, wir können nicht mehr gespalten bleiben, weil das nur für Macri von Vorteil ist. Und Macri zu begünstigen bedeutet, den Argentiniern zu schaden. Wir begannen, auf eine Vereinigung hinzuarbeiten. Ohne Cristina wäre die Vereinigung nicht möglich gewesen, weil sie heute objektiv der zahlenmäßig beliebteste Politiker von Argentinien ist. Wenn sie sich an unserem Bündnis nicht beteiligt hätte, hätte jeder von uns bestenfalls die gleiche Unterstützung erhalten, aber gespalten wären wir Macri unterlegen. Cristina und ich begannen dann, alle um uns zu vereinen. Und alle hatten den guten Willen, sich uns anzuschließen. Denn wir alle verstanden, dass unsere Zerrissenheit erneut zu einer Wahlniederlage der Volksbewegungen führen würde. Also alle gaben ihr Bestes. In dieser Vereinigung war die Rolle von Cristina ausschlaggebend. Wenn sie nicht mitgemacht hätte, wäre nun von einem Sieg keine Rede.
Das zeugt von einer großen politischen Reife.
Absolut.
Die vielleicht zur Bildung eines Wettbewerbs beiträgt, oder?
Das war eine große Reife und eine große Geste von Cristina. Allen voran war das aber großzügig und daher reif. Hier würde jeder Begriff passen.
Es war auch äußerst intelligent gegenüber den politischen Gegnern, die zuvor gesiegt hatten.
Das war eine strategisch richtige Lösung, bevor sie mich anrief und sagte, nun bist du dran, du musst das Amt übernehmen, hatte ich 3 Tage lang darauf gedrängt, dass sie es tun sollte. Sie bestand aber darauf, dass ich es tun sollte. Ich schlug ihr sogar vor, sie zu unterstützen, aber sie sagte, das Amt musst du übernehmen. Ich erzähle ständig davon, weil ich es wichtig finde, damit wir alle in Argentinien die zentrale Rolle von Cristina bei dieser Vereinigung begreifen.
Meine Glückwünsche zu deinem Pflichtbewusstsein, deiner Großzügigkeit gegenüber Cristina, deiner Bescheidenheit in Bezug auf diesen wunderbaren Triumph, den du errungen hast, aber du bekommst ein ruiniertes Land. Laut Prognosen wird Argentiniens Wirtschaft 2019 um 3% fallen, 2018 waren es 2,5%, die Inflation beträgt 40%.
Es sind schon fast 60%.
Die Zinsen betragen dabei mehr als 60%. Inzwischen wird Venezuela zu propagandistischen Zwecken scharf kritisiert. Es ist mit Problemen, aber auch mit einer Blockade und Sanktionen konfrontiert, die eine wahre Aggression darstellen. Venezuela kann keine internationalen Transaktionen im öffentlichen Sektor tätigen. Es darf sein Erdöl nicht verkaufen. Argentinien ist mit diesen Problemen nicht konfrontiert, ist aber trotzdem dank des Neoliberalismus in einem fürchterlichen wirtschaftlichen Chaos versunken. Unvorstellbare makroökonomische Missverhältnisse, Verfall des Pesos, Verfall der Reallöhne, Verfall der Wirtschaft, gravierende Probleme mit den Geldreserven. Argentinien ist eine 450 Milliarden Dollar starke Wirtschaft, hat aber nur 11 Milliarden Dollar als Reserve. Das ist ein enormes Risiko. Wie kommt man da voran?
Du stellst eine richtige Diagnose dessen, was in Argentinien passiert. Ich würde sagen, die Situation ist noch schlimmer. Es ist so passiert, dass wir mit Problemen konfrontiert sind, die wir uns nicht vorstellen konnten. Als Cristina im Jahr 2015 aus dem Amt geschieden ist, hatte Argentinien einige Probleme. Zum Beispiel Inflation, niedrige Reserven, Dollarkurs, der mit viel Aufwand aufrechterhalten wurde, weil wir Argentinier den Dollar gern als Sparbüchse benutzen. Wir hatten aber kein Problem mit Schulden. Die Verschuldung Argentiniens belief sich auf 38% des Bruttoinlandsproduktes. Die Dollarverschuldung betrug 13% des Bruttoinlandsproduktes. Wir hatten kein Problem mit Schulden. Dann kam Macri und begann, Schulden zu machen. Er begründete das mit der Notwendigkeit, das Problem des Haushaltsüberschusses zu lösen. Die Schulden stiegen auf eine nie dagewesene Höhe und das innerhalb von 1,5 Jahren, nicht im Laufe von 20 Jahren. Irgendwann sagte der Markt, ich werde dir kein Geld mehr leihen, weil du es mir nicht zurückzahlen wirst. Was machte Macri? Er bat den IWF um Geld. Und der IWF lieh Macri 57 Milliarden Dollar, was 60% der weltweiten Schulden gegenüber dem IWF sind. Anders gesagt, auf Argentinien entfallen 60% der Summe, die der IWF der ganzen Welt geliehen hat. Warum hat der IWF das gemacht? Um Macri zu unterstützen, damit Macri an der Macht bleiben konnte. Die politische Kampagne von Macri war die teuerste in der Geschichte der Menschheit. Sie kostete uns Argentinier 57 Milliarden Dollar. Ich will, dass die ganze Welt versteht, was passiert ist. Deswegen werfe ich dieses Thema auf, weil an der Situation, in die wir geraten sind, Macri und der IWF schuld sind. Denn als der IWF begann, Macri Geld zu leihen, warnten wir ihn vor der Situation im Land. Damit du eine Ahnung hast, von diesen 57 Milliarden Dollar hat man uns bislang nur 45 Milliarden Dollar überwiesen. Aus dem Finanzsystem flossen indes 40 Milliarden Dollar ab.
Wie kann man sich nur so große Schulden gegenüber dem IWF bei einer so niedrigen Reserve vorstellen?
Wie ich verstehe,
es muss bestimmt eine Kapitalflucht gegeben haben.
Man hat uns mit dieser Verschuldung dastehen lassen, die heute 95% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Wir werden schwere Verhandlungen hinsichtlich dieser Schulden haben. Weißt du aber, was ich kommen sehe?
Macri hat bereits zugegeben, dass er diese 57 Milliarden Dollar vom IWF nicht zurückzahlen kann.
Nein, aber Macri...
Man muss mit dem IWF über das Thema verhandeln. Trump hat dir telefonisch gratuliert und erklärt, er werde dem IWF die Einweisung geben, dich zu unterstützen. Dabei ist der IWF angeblich eine multilaterale Institution, die von keinem Land abhängig ist.
Ja, aber...
Wie kann dann ein Präsident dort anrufen und sagen, fertig bitte diese neue Regierung?
Weil man irgendwann dem IWF die politische Anweisung gegeben hat, Argentinien Geld zu leihen.
Lass uns nicht täuschen. Der IWF ist ein Instrument der Außenpolitik der USA. Länder, in denen der IWF seine Hände im Spiel hatte, sind in Konkurs gegangen oder, entschuldige die Unterbrechung, in einem wirtschaftlichen und sozialen Chaos versetzt.
Argentinien hat das bereits erlebt.
Die Proteste in Ecuador waren eine Folge des Deals mit dem IWF.
Rafael, damit du eine Ahnung hast, was Nestor und mir passiert ist. Argentinien schloss sich dem IWF im Jahr 1957 an. Bis zum Jahr 2005 häufte Argentinien 9,8 Milliarden Dollar Schulden an. Pass auf. Unter Nestor Kirchner zahlten wir die Schulden zu 100% ab und wurden den IWF mit seinen Interventionen und berüchtigten Konditionen los. Ich leihe dir Geld und du musst das tun, was ich dir sage. Wir befreiten uns davon. Von 1957 bis 2005 waren es 9,8 Milliarden Dollar. In einem Jahr lieh Macri fast 60 Milliarden.
Sagenhaft, beeindruckend.
Ich schneide auch diese Themen an und nutze die Gelegenheit, dass RT ein internationaler Sender ist, damit die Gemeinschaft freier Nationen sieht, was vor sich geht und dass es kein Einfall von Alberto Fernández ist, sich über unsere Lage zu beschweren. Argentinien hat nämlich immer seine Schulden beachtet. Selbst bei Zahlungsausfällen legten wir einen Abzahlungsplan vor und sagten niemals, wir zahlen kein Geld mehr. Wir zahlten alles allmählich zurück und müssen nun dasselbe tun. Die Welt muss verstehen, dass wir nicht wie Macri sind. Wir lügen nicht. Unter den Umständen, in denen die argentinische Wirtschaft sich befindet, sind wir zahlungsunfähig. Die argentinische Wirtschaft muss sich erholen, sie muss wieder zu produzieren und zu exportieren beginnen. Somit wird sie genug Dollar bekommen, um ihren Verpflichtungen gerecht zu werden. Heute ist das nicht der Fall. Zwei Jahre in Folge haben wir es mit einem Konsumrückgang zu tun. Wenn der Konsum in einem Land, das 70% seiner Produktion konsumiert, sinkt, gehen auch die Produktion und die Beschäftigungsrate zurück. Und wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, nimmt auch die Armut zu. Macri hinterlässt 5 Millionen neue Arme und 40% der argentinischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Das ist die Bilanz von Macri. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir nun vorwärts kommen werden. Grundsätzlich, weil wir im Recht sind und weil alle wissen und weil der IWF weiß, dass er für das Geschehene mitverantwortlich ist. Die ganze Welt weiß das. Das wissen auch die europäischen Führer, die sich damals über die Darlehen beschwert haben, die uns der IWF gewährte. Alle wissen das. Ich bin mir sicher, dass wir darüber fair verhandeln können. Wir müssen diese unsere Wahrheit erklären. Denn wir wollen ja das Geld abbezahlen. Wir wollen nichts schuldig bleiben. Denn das sind Schulden, die eine demokratische Regierung gemacht hat. Wir haben nämlich eine Schuld bezahlt, die auch jene Schulden einschloss, die unsere Diktaturen seit dem Jahr 1957 bis zu unserem Machtantritt gemacht hatten. Wir zahlten sie trotzdem ab. Als die privaten Schulden fällig wurden, kamen wir auch für diese Schulden auf, die unsere Diktaturen gemacht hatten. Wir hinterfragten sie zwar, kamen jedoch dafür auf. Hier können wir gar nichts einwenden, denn es war eine demokratische Regierung, die binnen zwei Jahren diese Verwüstung anrichtete. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft wird das verstehen und uns beistehen. Argentinien muss wieder auf die Beine kommen. Ehrlich gesagt, Rafael, ich will nicht egoistisch sein. Ich fühle, dass sich Lateinamerika seit dem letzten Jahrzehnt in einer zunehmenden Spaltung befindet. Es gibt eine Menge regionaler Abkommen, die nicht respektiert werden. Die Transpazifische Partnerschaft, der Andenpakt, der Mercosur funktionieren nicht. Alles ist zersplittert. Man hat uns gefährlich gespalten. Die UNASUR.
Zerstören ist leicht, aufbauen ist schwer.
Die UNASUR hat sich zerstört, obwohl es so viele Mühe gekostet hatte, sie aufzubauen. Ich will meine Amtszeit dafür nutzen, die UNASUR wieder aufzubauen. Weißt du warum? Weil wir Lateinamerikaner mit der Einheit des Kontinents, der Globalisierung, die Stirn bieten können. Es gibt kein anderes Mittel.
Wir sagen immer, das ist kein Traum unserer Unabhängigkeitskämpfer, das ist überlebenswichtig,
genau,
um in der Welt präsent zu sein.
Genau, ich will nicht die Globalisierung ableugnen. Wollen wir klug sein? Um ein Teil der globalen Welt zu sein, müssen wir uns als Region vereinen.
Wir können dieses Phänomen nicht Herr werden.
Klar.
Aber wir können darauf reagieren.
Um mit von der Partei zu sein, muss man Bedingungen schaffen.
Uns zu vereinen ist das beste Schutz. Mittel gegen mögliche negative Folgen der Globalisierung.
So ist es.
Wir sehen eine ganze Strategie zur Zerstörung der UNASUR. Du und ich haben diesen Integrationsgeist, den alle Lateinamerikaner an den Tag legen sollten. Ich betone, dass dies nicht mehr nur der Traum unserer Unabhängigkeitskämpfer ist, es ist überlebenswichtig. Ganz zu schweigen von der Seelenverwandtschaft. Der erste UNASUR-Sekretär war der große und brillante Nestor Kirchner. Und heute versucht man, die UNASUR zu zerstören. Dein Integrationswunsch gibt der Region eine große Hoffnung.
Rafael, ich bin mir sicher, dass es sehr viele Lateinamerikaner gibt, die wie du und ich denken und die sich diese Integration wünschen. Ich bin mir dessen sicher.
Warum konnte denn die UNASRO zerstört werden?
Weil die dominierenden Kräfte sich irgendwann der Sache angenommen haben.
Es wurden auch Strukturfehler begangen, zum Beispiel die Konsensregel.
Kann sein.
Wenn man die Konsensregel festlegt, wonach alles einstimmig verabschiedet werden muss, erschafft man ein Vetorecht, mit dem ein Gegner alles blockieren kann.
Wir müssen auf die Integration hinarbeiten wie noch nie zuvor.
Welche Freude, das zu hören.
Ich bin nach Mexiko gekommen und hatte ein sehr gutes, langes, vierstündiges Treffen mit Andrés Manuel López Obrador. Im Mittelpunkt stand dieses Thema.
Wunderbar. Dein Foto mit Andrés Manuel ist ein frischer Wind der Hoffnung für den ganzen Kontinent.
Ich denke gerade daran, dass das nördlichste Land Lateinamerikas und das südlichste Land Lateinamerikas womöglich eine Achse aufbauen, die die Einigkeit wiederbeleben könnte. Wir müssen darauf hinarbeiten. Mit López Obrador an der Macht bekommen wir Lateinamerikaner außerdem etwas zurück, was wir schon vergessen hatten, dass Mexiko wieder in Richtung Süden schaut.
Es hat in den letzten Jahrzehnten nur auf den Norden geschaut. Du bemerkst das, worauf auch wir hingewiesen haben, auf den Handschlag zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Land Lateinamerikas. Das ist doch äußerst symbolträchtig, oder?
Ich war damit sehr zufrieden und
ein Symbol für Engagement und Integration.
Ich freue mich, alle zu ermutigen. Es ist für mich beruhigend, dass López Obrador in denselben Kategorien denkt wie wir. Er ist durch und durch ehrlich, moralisch und intellektuell. Er engagiert sich sehr für diejenigen, die wenig haben.
Ihm steht sehr viel Arbeit in Mexiko bevor.
Ja, äußerst viel.
Übrigens drehen wir dieses Programm in Mexiko. Mexikos Probleme, seine wirtschaftlichen Probleme, gehen auch auf die Jahrzehnte des Neoliberalismus zurück.
Naja, seine Lage ist komplex, weil der Markt des Nordens, der Mexiko an die USA und Kanada bindet, schon immer eine Herausforderung für Mexiko war.
Es hat Probleme mit Sicherheit, Drogenhandel und Gewalt.
Ja, bestimmt.
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hat eine große Aufgabe vor sich.
Man muss ihm dabei helfen. Wir müssen ihm helfen, womit wir können.
Wir wünschen ihm viel Glück, aber pass auf, man verlangt von ihm bereits Rechenschaft. In einem Interview wurde mir neulich gesagt, er ist doch seit einem Jahr im Amt. Man glaubt, es ließe sich alles in einem Jahr ändern.
Ich bin mir sicher, er wird ein großartiger Präsident sein und die Geschichte wird ihn als solchen anerkennen. Er besitzt etwas, was Mexiko meiner Meinung nach seit vielen Jahren gefehlt hat, dass ein Präsident auf diejenigen schaut und für diejenigen sorgt, die wenig haben.
Mexiko und Chile waren Lateinamerikas neoliberale Musterländer. Obwohl die wirtschaftlichen Kennwerte in Chile eine Besserung zeigten, hatte Mexiko gewisse offensichtliche Widersprüche. Dabei setzt es eine neoliberale Politik durch, hat ein Freihandelsabkommen und besitzt die gleichen oder sogar besseren Institutionen wie die USA. Das US-Wahlrecht ist nämlich ein einziges Chaos. Wenn der freie Handel für die Entwicklung ausschlagend wäre, sollte Mexiko nach 20 Jahren im NAFTA-Verband eine zweite Schweiz sein. Dabei schneidet es nicht besser ab als der Rest Lateinamerikas, oder?
Genau, so ist es.
Das ist also keine Lösung. Nur Fundamentalisten und Interessengruppen können weiterhin ein und dieselbe schlechteste Lösung fordern.
Das Beispiel Chiles beweist indes, dass diese Politik, Probleme mit einem gewissen Individualismus zu lösen, keine Probleme löst, wenn die Ungleichheit so groß ist. Die Idee, dass jeder für seine eigene Altersrente spart, wirkt nicht. Die Logik, wonach jeder für seine Gesundheit zahlen muss, wirkt auch nicht. Denn es gibt eine Unzahl von Menschen, die kein Geld haben. Was damit zu tun ist, darauf gibt man keine Antwort. Das System vergisst diese Leute. Man kehrt sie unter den Teppich und tut so, als ob sie nicht da wären.
Papst Franziskus nennt sie die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen.
Exakt. Aber eines Tages melden sie sich, weil sie Menschen sind und weil man von niemandem fordern darf, so viel Ungleichheit weiter zu dulden. Man darf von keinem Menschen so etwas fordern.
Die Ungleichheit auf dem Kontinent ist die größte weltweit.
So ist es.
Das ist die wichtigste Herausforderung für Lateinamerika und das A und O in der öffentlichen Politik. Man muss die Ungleichheit senken, denn somit senkt man auch die Armut, man muss natürlich auch Wohlstand schaffen.
Ja klar.
Aber mit mehr Gleichheit.
Aber natürlich.
Der soziale Ausschluss auf dem Kontinent darf nicht andauern.
Du hast
hast gesagt, dass man die Exportkraft Argentiniens wieder stärken muss. In seiner Geschichte war Argentinien schon immer an die Situation in Brasilien eng gebunden. Die Konvertierbarkeit war einer der Faktoren, die zu der Krise führten, die in Lateinamerika Anfang des Jahrhunderts ausbrach. Durch den Verfall des Reals verlor Argentinien seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Brasilien. Es ist das drittwichtigste Zielland für argentinische Exporte. Die Äußerungen von Jair Bolsonaro gegenüber dir und der künftigen argentinischen Regierung waren nicht gerade höflich. Wie denkst du, das Verhältnis zu Brasilien zu gestalten?
Ich verstehe, dass die politische Konjunktur in Brasilien gerade so ist. Argentinien und Brasilien haben sehr enge Bande, die weit über...
Besonders im Fußball.
Ja, gewiss, neben anderen Dingen. In diesem Bereich haben wir nicht die besten Beziehungen, seien wir ehrlich, aber wir bewundern den brasilianischen Fußball. Abgesehen davon haben wir enge brüderliche Beziehungen und eng verzahnte kommerzielle Interessen zwischen Argentiniern und Brasilianern, die weit über den jeweiligen Präsidenten hinausgehen, der Brasilien wie ein Konjunkturritter regiert. Ich habe auf die ersten Äußerungen von Bolsonaro reagiert, weil in meinen Adern letzten Endes das peronistische Blut fließt. Aber dann gab ich es auf, damit die Brasilianer nicht glaubten, ich würde mich mit ihnen streiten. Denn ich will mich nicht mit Brasilien streiten. Ich mag die Brasilianer sehr und sie sind uns sehr wichtig. Ich ließ daher Bolsonaro reden. Aber als Völker werden Argentinien und Brasilien immer miteinander reden und einander verstehen.
Interessant, du bist Strafrechtprofessor.
So ist es.
Es fällt mir schwer, über dieses Thema zu sprechen, weil ich darin verwickelt bin. Es ist aber wichtig, vor allem für die Gesellschaft. In den letzten Jahren versuchen manche Politiker, mit einer Strafverfolgung ihrer Gegner das zu erreichen, was sie nicht beim Urnengang erreicht haben. Wir sehen eine Verwendung der Justiz gegen politische Gegner oder auf Englisch Lawfare. Juristische Kriegsführung. Somit sahen wir Lula ohne einen einzigen Beweis hinter Gittern. Man hat nicht nur ihn seiner Freiheit beraubt, sondern man hat auch Brasilien die Demokratie gestohlen. Denn wenn Lula bei den Präsidentschaftswahlen kandidiert hätte, wäre nun Inácio Lula da Silva Brasiliens Staatschef. Cristina konnte man nicht ins Gefängnis stecken, weil sie als Senatorin immun ist. Mein wiedergewählter Vizepräsident sitzt seit über 2 Jahren im Gefängnis, ohne einen Cent für Untreue zu haben. Gegen mich laufen 29 Strafverfahren. Man möchte mich in meine Heimat zurückholen und mich als möglichen Kandidaten ausboten. Was lässt sich dagegen tun? Darüber hinaus hat es eine Strategie gegeben, unsere Justizsysteme beharrlich, minutiös und effizient zu unterwandern. Mit USAID-Stipendien für Staatsanwälte und US-Finanzierung für juristische Fakultäten. Was ist dagegen zu tun?
In Wirklichkeit ist das für einen der... Pass auf, ich werde dir etwas aus meiner persönlichen Geschichte erzählen. Ich bin Sohn eines Richters. Mein Vater war Richter, als es in Argentinien sehr angesehen war, Richter zu sein. Angesehen in dem Sinne, was man unter dem Begriff Ansehen verstehen sollte. Im Jahr 1976 warfen die Militärs meinen Vater aus der Justiz. Als mein Vater im Jahr 1976 aus dem Amt gejagt wurde, wohnten wir in einer Mietwohnung und hatten ein Auto des Jahrgangs 1949. Mit dem Richtergehalt konnte man sich nur das leisten, aber es war sehr angesehen, Richter zu sein. Ich lernte von meinem Vater die Bedeutung der Gerechtigkeit, deswegen begann ich Jura zu studieren und widmete mich dem Strafrecht. Mein Vater war Richter in der Strafrechtskammer. Für mich sind die Achtung der Freiheiten, der Respekt vor einem korrekten Gerichtsverfahren und die unabhängige Justiz das absolute Muss für jeden Rechtsstaat. Was ist unserem Kontinent widerfahren? Es sind 3 Dinge gescheitert. Die Justiz hörte auf, unabhängig zu sein und ließ sich von den Machthabenden manipulieren. Das korrekte Gerichtsverfahren erfordert, dass jeder ein transparentes Urteil bekommt, dass die Unschuld bewiesen werden kann. Auch die Präventivhaft ist inzwischen eine Regel. Somit hat die Justiz ihre Unabhängigkeit eingebüßt und begonnen, der turnusmäßigen Regierung zu dienen. So etwas ist vielerorts in Lateinamerika passiert. Es gibt nun drei Brennpunkte, von denen ich gleich erzählen werde, wenn du nichts dagegen hast. In diesen drei Brennpunkten kommt das besonders deutlich an den Tag. Damit mich alle richtig verstehen, ich sage das immer und nicht nur, weil Rafael mich interviewt. Diese drei Brennpunkte sind Ecuador, Brasilien und Argentinien. Dieses Problem hat sich auch in Chile abgezeichnet, aber keine solch großen Dimensionen wie in Argentinien, Brasilien und Ecuador angenommen. Was ist in diesen drei Ländern passiert? Nehmen wir sie als Beispiel. In diesen drei Ländern hat eine Änderung der Verfahrensregeln stattgefunden. In Brasilien etablierte sich die sogenannte Denunziation gegen Belohnung, die bei uns als Recht des Reumütigen oder Reue des Angeklagten bezeichnet wird. Ich weiß nicht, wie das in Ecuador heißt.
Wirksame Kooperation.
Wirksame Kooperation.
Wirksame Kooperation.
Worin besteht sie? Darin, dass ein Angeklagter seine strafrechtliche Situation verbessert, indem er jemanden anderen denunziert.
In Ecuador werden dafür bis zu 90% einer Strafe reduziert.
Wer zum Beispiel angezeigt hatte, dass Lula der Besitzer der Wohnung sei, wofür dieser letztendlich zu Gefängnis verurteilt wurde, reduzierte seine Haftstrafe von 8 auf 5 Jahre und wurde wieder frei. Warum ist das denn so schlimm? Erstens, weil das Verfahren verdreht wird. Das Verfahren gegen dich und gegen Jorge Glas ist eine Schande. Weil du nicht einmal mit einem regelkonformen, legalen Prozess rechnen konntest. Damit es alle verstehen, Lula wurde der Besitz einer Wohnung zur Last gelegt, die ihm angeblich ein Bauunternehmen, eine Tochterfirma von Odebrecht, gegeben haben soll. Das Auffälligste ist, dass es kein Dokument gibt, dass Lula der tatsächliche Besitzer dieser Wohnung sei. Es gibt keinen Kaufbeleg. Es gibt gar nichts. Es gibt kein Dokument.
Es gibt keinen Beleg für seinen
Besitz. Klar, es gibt kein einziges Dokument.
Der Staatsanwalt hat sogar erklärt, dass dies ein Beweis dafür sei, dass Lula seinen Besitz verheimliche.
Genau, aber es gibt nichts, absolut nichts. Es gibt jedoch noch etwas Schlimmeres, Rafael. Weißt du, das Schlimmste daran ist, dass die Justiz, die Lula als Besitzer jener Wohnung anerkannt hatte, jene Wohnung veräußern ließ, um die Schulden einer anderen Person zu tilgen. So entschied der Richter. Aber wenn die Wohnung Lula gehörte, warum wurde sie zugunsten einer anderen Person versteigert?
Fürchterlich.
So sieht Brasiliens Justiz aus.
Fürchterlich.
Ich weiß, dass Bolsonaro es mir übel nimmt, dass ich die Befreiung Lulas fordere. Es tut mir leid, aber ich bin Jurist und zeige die Ungerechtigkeit auf, wo auch immer ich sie sehe. Das habe ich von meinem Vater gelernt.
Die Bürgergesellschaft unserer Länder weiß das zu schätzen, denn sie erkennen die Wahrheit und die Zusammenhänge ohne jegliches politisches Kalkül. Man muss die Wahrheit sagen, koste es, was es wolle.
In Argentinien hatten wir einen ersten solchen Fall mit einer gesellschaftlichen Aktivistin namens Milagro Sala. Kaum war die Regierung von Macri an die Macht gekommen, wurde sie von den Behörden von Jujuy verhaftet. Über viele Jahre hinweg sprach Milagros sehr schlecht über mich, ehrlich. Wir hatten viele politische Differenzen. Sie hat aber die Festnahme nicht verdient. Soll ich etwa ihre illegale Festnahme als zulässig erklären, da ich politische Differenzen mit ihr hatte? So etwas darf man nicht.
Da mangelt es an Ethik.
So etwas erlebt man in einem Rechtsstaat nicht.
Keine Rede davon.
In einem Rechtsstaat passiert das nicht.
Ich werde nicht meinen politischen Gegner einen Dieb nennen, um zu siegen, wenn er keiner ist.
Somit verstößt man.
Wir selbst zerstören die Grundlagen unserer Gesellschaft.
Die Rechtsstaatlichkeit wird aufs Schlimmste verletzt. Bedauerlicherweise ist Lawfare, wo die Justiz für die Verfolgung eines Gegners eingesetzt wird, in Ecuador, Brasilien und Argentinien sehr deutlich an den Tag gekommen. In Brasilien war dieses Tun so skandalös, dass der Richter, der Lula verurteilt hat, weil er trotz Mangels an glaubwürdigen Beweisen davon überzeugt war, dass Lula der Besitzer jener Wohnung sei, heute der Justizminister von Bolsonaro ist.
Unverschämt, einfach unverschämt. Deine Überlegungen sind sehr interessant, zumal du Professor für Strafrecht und nun der gewählte Präsident Argentiniens bist, kommen wir wieder auf die regionale Integration und unsere Situation zurück. Wenn man die UNASUR, die CELAC und die OAS vergleicht. Was hältst du von der OAS? Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum unsere Länder ihre Konflikte in Washington lösen sollen. Ein Land wie Ecuador, El Salvador, wenden sich an Washington, um dort zu verhandeln. Das ergibt keinen Sinn. Wir müssen als ein lateinamerikanischer Block auftreten. Wir können zum Beispiel unsere Differenzen in der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, CELAC, erörtern und als Block gegenüber Washington antreten. Man kann zwar auch weiterhin die OAS einberufen, um mit dem nordamerikanischen Block zu verhandeln. In diesem Fall hätten wir aber mehr Erfolgschancen in unseren Verhandlungen. Ich finde allerdings, dass die OAS einen sehr starken Rückschlag erlitten hat und sich für jede Untat auf dem Kontinent ausnutzen ließ.
Das stimmt. In den letzten Jahren hat sie einen Rückschlag erlitten. Ich sage das mit gewissem Bedauern, weil ich Luis Almagro als Außenminister von Mujica kennengelernt habe. Es fällt mir schwer, viele seiner Entscheidungen nachzuvollziehen. Der Rückschlag ist offensichtlich. Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie die OAS wieder gut funktionieren kann. Wir haben eine gute Gelegenheit dafür, weil Mexiko nun den CELAC-Vorsitz übernimmt. Mit Mexiko an der CELAC-Spitze werden wir vielleicht das umsetzen können, was du vorschlägst.
Du glaubst also, dass die OAS noch zu retten ist. Sie hat aber Probleme bereits an ihrer Basis. Sitzt in Washington, USA als Hauptfinanzquelle?
Ja.
Fidel hat die OAS als Kolonialministerium bezeichnet.
Alles, was du sagst, stimmt zwar. Aber ich...
Lass mich dir ein paar Gedanken sagen, die Argentinien unmittelbar betreffen. Argentinien hat sich während des Malvinenkonflikts mit Großbritannien dem TIER widersetzt. Nun ruft es aber die TIER-Staaten auf, in Venezuela einzufallen.
Das ist nun ja wirklich beschämend.
Wie kann man solche Widersprüche weiterhin dulden?
Das ist beschämend, das stimmt. Es stimmt aber auch, dass sie eine wichtige Rolle im Fall von Milagros Sala in Argentinien gespielt hat, indem sie die Freilassung von Milagros Sala forderte und beschloss.
Die OAS oder die IAKMR?
Ach ja, es war die IAKMR.
Stelle ich somit eine andere Frage. Das interamerikanische System der Menschenrechte ist zweiköpfig im Unterschied zum europäischen mit seinem Gerichtshof für Menschenrechte.
Ja, ja.
Du weißt das ja von Berufswegen. Hier haben wir die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, IAKMR, die mitunter als eine Art NGO agiert, willkürlich, ohne Respekt vor dem rechtlichen Rahmen, mit Sitz in Washington und Finanzierung aus den USA und Europa, das nicht zum interamerikanischen System gehört. Die USA haben nicht einmal den Pakt von San Jose ratifiziert. Sie zahlen für die Aufsicht über die Lateinamerikaner. Unser Gerichtshof ist in San Jose. Seine Beschlüsse sind jedoch für die USA nicht verbindlich, weil sie kein Instrument der Menschenrechte ratifiziert haben.
Aber dieser Gerichtshof und diese Kommission haben viele wichtige Dinge in Lateinamerika geleistet.
Ja, aber sehr widersprüchliche.
Während der Diktatur waren sie für uns sehr wichtig.
Der Gerichtshof ist eine Sache für sich. Die USA setzen die Diktaturen auf und dann beschäftigt sich die IAKMR mit den Opfern.
Ja, exakt.
Die IAKMR hat ihren Sitz in Washington.
Für die Argentinier war die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte während der Diktatur sehr wichtig, denn sie holte das Problem des sogenannten Verschwindenlassens von Menschen ans Licht. Neulich hat die IAKMR sehr würdevoll in Bezug auf die Verhaftung von Milagros Sala agiert. Vielleicht ist das ein Gemeinplatz, aber ich bleibe dabei.
Ich stimme dir zu.
Ich muss aber gestehen.
Sie sagt einmal Hü und einmal Hot.
Ich finde aber, dass wir die OAS nicht verlieren sollten, sondern darauf hinarbeiten, dass die OAS so wird, wie sie sein sollte. Damit die OAS das ist, was sie sein sollte. Ich finde allerdings, dass sie eher als eine Organisation nordamerikanischer und nicht amerikanischer Staaten erscheint. Ich sage das immer. Trotzdem glaube ich, dass wir sie verbessern sollten, sonst gebe man eine Institution auf.
Wir könnten unsere eigenen Institutionen gründen nach dem Vorbild der CELAC.
Wir haben aber somit hier und dort Möglichkeiten.
Um unsere Differenzen zu schlichten. Jetzt passiert das in der OAS in Washington. Wir könnten aber als Block auftreten.
Wir könnten es.
Um in Washington zu verhandeln.
Ich glaube, wir müssen zuerst einmal Voraussetzungen schaffen. Ich diskutiere viel über dieses Thema. Die erste Voraussetzung ist unsere Einigkeit. Die zweite Voraussetzung ist, dass diese Einigkeit über allen ideologischen Differenzen steht. Die dritte Voraussetzung, die womöglich die allerwichtigste ist, besteht in der Nichtintervention in die inneren Angelegenheiten der anderen Staaten. Wer sind wir, um Probleme anderer Staaten zu lösen? Mich würde sehr stören, wenn ein lateinamerikanisches Land Probleme der Argentinier lösen wollte.
Wir haben ein großartiges Beispiel, Europa.
Klar.
Länder, deren Bürger sich vor 70 Jahren zu Millionen gegenseitig getötet haben. 28 Länder, heute übrigens 27, mit unterschiedlichen politischen Systemen, Geschichten, Realitäten, Wirtschaften, Sprachen, Religionen, hatten den Willen, sich zu vereinen. Wir Lateinamerikaner haben alles gemeinsam, können uns aber nicht integrieren.
Ja, mehr noch, diese dominierenden Klassen fördern darüber hinaus, dass wir uns nicht vereinen.
Die Hauptverantwortung liegt jedoch auf uns selbst.
Das glaube ich auch.
Das war für uns im Laufe der Geschichte typisch.
Das glaube ich auch.
Es fehlt uns an Planung und Organisation. Die Unabhängigkeitsbewegung zum Beispiel. Die politischen Subjekte der Kolonien wurden nicht respektiert. Und alles brach zusammen. Großkolumbien, das frühere Vizekönigreich Neugranada, die zentralamerikanischen Republiken, die Vereinigten Provinzen des Südens.
So ist es.
Wir spalteten uns in mehrere Länder auf.
So ist es.
Vielen Dank für dieses angenehme Gespräch, mein lieber Alberto. Viel Glück bei deinem großen Vorhaben.
Danke, dir auch.
Ich will das Gespräch noch mit einem zusätzlichen, komplexen Thema abrunden. Die Rolle der Presse. Sehr oft sind die wichtigsten Gegner der fortschrittlichen Regierungen nicht die rechten Parteien, sondern die Massenmedien, die in Lateinamerika einigen wenigen bürgerlichen Familien gehören. Ich weiß, dass du gute Beziehungen zu der Presse hast. Das passiert meistens am Anfang, wenn noch kein Risiko eines Wandels da ist. Wenn sich ein Wandel abzeichnet, beginnen sie den Status quo zu verteidigen. Wie sieht das Verhältnis zu der Presse in Argentinien aus?
Das Verhältnis zwischen der Presse und der Macht ist immer konfliktreich.
Die Presse an sich ist eine Macht.
Aber auch, weil sich die Presse in ein Lobbysystem von Unternehmensgruppen verwandelt. Das heißt, es fällt einem auf, dass in der jetzigen Presse Firmen und Geschäftsgruppen existieren, die eine mediale Nebenproduktion haben und die dieses mediale Anhängsel in Wirklichkeit dafür nutzen, um eigene Interessen zu verteidigen. Ich glaube, man sollte diesen Streit mit der Presse frontal angehen. Man hat uns davon überzeugt, dass es Pressefreiheit gibt. Wer diese These anfechte, greife die Pressefreiheit an. In der Tat ist es nicht so. Die Rede ist davon, wie die Presse und die Information heutzutage funktionieren. Wir hinterfragen das. In Argentinien ist eine scharfe Debatte entflammt, als unter Cristina ein Gesetz über die Medien angenommen wurde. Als Macri kam, setzte er dieses Gesetz über die Medien virtuell außer Kraft. Ich persönlich war mit jenem Gesetz über die Medien nicht besonders einverstanden. Aber weißt du, Cristina eröffnete eine Debatte in der Gesellschaft und gewann sie. Es ging darum, zu offenbaren, wer hinter jedem Medium steckt. Nun wissen wir Argentinier als Leser oder Zuhörer, wer hinter dem jeweiligen Sprechenden oder dem jeweiligen Schreibenden steht, wessen Interessen dahinter stecken. Denn die aktuellen Zeitungen sind heute virtuell auf dem Rückzug, weil das Papier dem Bildschirm weicht. In Wirklichkeit wissen wir alle, wer spricht und wessen Interessen er vertritt. Dasselbe gilt, wenn wir etwas lesen. In Argentinien ist das ein offenes Geheimnis. Wir wissen, welche Interessen dieses oder jenes Blatt vertritt. Ich will keinen Namen nennen, um keine Probleme heraufzubeschwören, aber alle wissen alles. Das ist ein riesengroßer Fortschritt. Es sind inzwischen Jahre vergangen, aber wir merken nach wie vor, Achtung, das sagt diese Zeitung, weil dahinter jene Gruppe von Unternehmern steckt, die diese Sache verteidigen. Oder, Achtung, dahinter steckt ein anderer. Und das wissen wir alle. Außerdem haben sie ihr Verteidigungsvermögen eingebüßt, weil sie vor alle Augen sind, weil wir alle wissen, wer sie sind. Außerdem glaube ich, Rafael, dass wir uns allmählich weniger um die Presse kümmern sollten. Ich sage immer wieder, wenn die Presse im gesellschaftlichen Bewusstsein so mächtig wäre, wie hätten wir siegen können, nachdem man Cristina 4 Jahre lang in Grund und Boden geredet hatte? Wie konnten wir siegen?
Ja, nach 4 Jahren. Wie viel Schaden haben Sie ihnen das zugefügt? Das heißt, vielleicht hätte Macri halb so viel angerichtet, ohne die Mitschuld der Presse. Ebenso in Ecuador, in Brasilien.
Das ist wahr. Aber wie konnten wir dann trotz des ständigen Geredes über uns siegen?
Weil man nicht alle die ganze Zeit belügen kann.
Exakt, genau.
Aber man kann über längere Zeit viel Schaden anrichten.
Das mit dem Schaden
des notwendigen und unausweichlichen Wandels erhöhen.
Schaden tun sie schon.
Vielleicht können sie nicht Regierungen stürzen oder aufstellen, sie können aber unnötigerweise den Preis des Wandels erhöhen und einige Sachen blockieren.
Ihre Macht ist konjunkturbedingt. In Ihrer Analyse der politischen Konjunktur können Sie...
Endlich sind wir uns nicht einig. Ich freue mich sehr, sonst wäre das Interview langweilig, weil wir immer der gleichen Meinung sind.
Nein, allerdings glaube ich, Rafael, dass wir diesem Thema die Schärfe nehmen sollten.
Es war übrigens ein Witz. Das Interview war gar nicht langweilig, sondern sehr interessant. Ich will dir ehrlich sagen, dass dein Triumph eine große Hoffnung für mich ist. Ich kenne dich, ich weiß, wie du denkst. Aber nachdem ich dich jetzt gehört und deine frischen Ideen und Gedanken aufs Neue kennengelernt habe, habe ich eine doppelt so große Hoffnung.
Danke, Rafael.
Ich glaube, Argentinien ist in besten Händen.
Es freut mich sehr zu wissen, dass es dir gut geht. Bald wirst du heil in deiner Heimat sein, ich bin mir sicher.
Dein Triumph ist eine großartige Nachricht für Argentinien und für unsere große Heimat. Vielen Dank, Alberto. Ich weiß, dass es dein erstes Interview für ein internationales Medium ist.
So ist es.
Ich danke dir sehr.
Du bist mein Freund, da kann ich niemals Nein sagen.
Viel Glück.
Danke, Rafael.
Bei der enormen Arbeit, bei der enormen Herausforderung, unser geliebtes Argentinien vorwärts zu bringen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis zur nächsten Folge von Im Gespräch mit Correa.
Das war der RT Deutsch Podcast.